Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf für die liebe Einladung. Und wer weiß, vielleicht wiederholen wir ja das nächstes Jahr wieder. Das könnte ganz schön sein, so den Kontakt über den Brünig hinweg ein bisschen zu pflegen. Das tut gut. Der Predigttext wurde uns vorgelesen und es ist ja eine bekannte Begebenheit, der wir ein bisschen nachdenken wollen. Was das jetzt in unserem Alltag, in unserem Leben aussagen könnte. Das Leben in der Nachfolge Jesu Christi ist ja oft enorm spannend, aber manchmal auch durchaus herausfordernd. Das haben die Jünger auch erleben dürfen und müssen. Probleme, Schwierigkeiten, Nöte, Einschränkungen gehören auch dazu und können uns manchmal so arg herausfordern wie eine gewaltige Wasserwoge und können uns auch überschwappen. Stillung des Sturms. So die Überschrift über diesem Abschnitt in der Bibel. Und mir geht es stark um die Ermutigung. Wir wollen den Text anschauen mit den Augen der Ermutigung. Jesus ist mit an Bord. Das ist der eine ermutigende Aspekt. Der zweite, Jesus will unseren Glauben, unser Vertrauen in ihn hinein stärken. Dieser Text kommt, nachdem Jesus in Vollmacht gepredigt und gelehrt hat, die Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Und dann im Kapitel 8, Matthäus 8, da kommen verschiedene Heilungen. Die Schwiegermutter des Petrus, ein Aussätziger wird geheilt, ein Diener eines römischen Hauptmanns wird geheilt. Jesus heilt vollmächtig. Zuerst lehrt er vollmächtig, dann heilt er vollmächtig. Und dann macht er auch deutlich, wer mir nachfolgen will, der soll das konsequent. Das ist das, was vor ihr geht. Nun, die Jünger haben sich entschieden, Jesus nachzufolgen und sie wollen das konsequent tun. Und als Jesus dann ihnen sagt, kommt, folgt mir nach, wir wollen aufs Boot, auf den See fahren, auf den See Genezareth, da sind sie in ihrem Element. Das ist ihre Stärke. Das sind Fischerjungs, die wissen, wie man in einem Boot sich bewegt. Das ist ihr Vertrautes und deshalb hier die Nachfolge kein Problem. Die steigen mit ins Boot. Bootfahren, das ist ihre Stärke. Und dann lesen wir im Vers 24, als sie auf dem See sind, kommt plötzlich ein schwerer Sturm auf. Hier steht sogar ein Seebeben. Ein Seismos, also da kommt wirklich ein Beben daher. Und das ist derart heftig, wie man es auf dem See Genezareth durch die Fallwinde durchaus erleben kann. So dass die Wellen das Boot zu begraben drohen. Jesus aber schläft. Seht mal, diese kräftigen Fischerjungs, die kommen ganz arg an ihre Grenzen. Ich denke, zuerst einmal haben sie gesehen, oh, da kommt ein übliches Unwetter, das können sie noch handeln, aber dann fallen die Wellen derart mächtig über die Bordkante ins Bootinnere, dass sie mit Herausschöpfen wohl ganz stark beschäftigt sind. Und es ist doch schon erstaunlich, Jesus hat doch gesagt, kommt, wir wollen auf den See gehen. Jesus ist doch der vollmächtige Sohn Gottes. Eben noch hat er vollmächtig gelehrt, er hat vollmächtig geheilt und dann hat er in die Nachfolge konsequent aufgerufen. Er hat gesagt, kommt, wir wollen auf diesen See gehen. Und dann kommt Sturm. Ist manchmal eine Irritation. Wir wollen doch Jesus dienen. Wir haben unser Leben Jesus hingelegt. Herr, komm in mein Leben, sei du mein guter Hirte, geh du mir voran. Und dann macht er uns plötzlich nicht glücklich. Dann kommt Sturm. Ja, aber Jesus, du bist doch allmächtig. Du kannst mir doch den Sturm wieder weg aus dem Leben wegnehmen. Und Gott hält es aus, in Jesus Christus zu schlafen. Christen spazieren, und das wird im Kanton Obwalden nicht anders sein, Christen spazieren nicht einfach auf der rosa Wolke Nummer 7 durchs Leben. Einen halben Meter über dem Boden schweben sie mit überschlagenen Beinen im Buddha-Sitz einfach durchs Leben. Nein, das kann ganz schön auch mal stürmen in unserem Leben. Und dabei haben die Jünger nichts falsch gemacht. Und wenn du in Schwierigkeiten bist und wenn du Sturmsituationen erlebst, muss es nicht heißen, dass du jetzt etwas Falsches gemacht hast. Die Jünger haben alles richtig gemacht. Sie haben das Boot auf Jesu Geheiß in See stechen lassen. Aber die Kraft des Himmels ist manchmal nicht sofort sichtbar. Oft geraten wir in Sturmsituationen und Jesus schläft. Das kann ja schon irritieren. Er ist da, aber er schläft. Also, wir hätten uns ja nie getraut, nach Meiringen zu zügeln, von unserem beschaulichen Mittelland aus in dieses Oberland, wo man sich so Dinge sagt über diese Oberländer, Hasletaler. Und doch hat uns Gott deutlich geführt. Und sofort kommt die Überlegung, na ja, wenn wir jetzt gehen, das war ja Gottes Idee, der hat ja das gewollt und wir sind ja so gehorsam, dass wir ihm jetzt nachfolgen und nach Meiringen gehen. Ja, jetzt wird er aber auch schauen, dass es uns so richtig gut geht. Das haben wir jetzt doch verdient, wegen unseres Gehorsams. Und dann kommen wir nach Meiringen und ja, wirklich, es beginnt toll. Ein schönes Haus, wir wählen es aus, wir wohnen dort, es ist alles toll. Aber was wir nicht beachtet haben, dieser Zement-Silo-Turm, gleich vis-à-vis von der Gelma, das ist ein großes Bauunternehmen, der macht unglaublich Krach, Lärm. Nicht nur während der Öffnungszeiten, das kann durchaus auch bis abends um 7:30 gehen, samstags zum Teil. Und da ist jetzt dieser Lärm. Und ich frage mich dann plötzlich so, Herr, warum stört mich dieser Lärm? Ich komme ja, wegen dir bin ich ja da. Sturmsituation, so blöd. Ich weiß nicht, welchen Sturm du im Moment erlebst. Beruflich, familiär, vielleicht auch gesundheitlich. Und ich weiß auch nicht, ob du vielleicht auch schon einmal erlebt hast, dass Jesus zwar bei dir ist, aber er schläft. Irritiert uns das nicht ein bisschen? Weil wir wissen ja im Kopf durchaus, Jesus ist allmächtig, wir haben es gesungen, er ist einzigartig, er ist der Große, er ist der, der alles in den Händen hält. Das lässt sich so toll und vollmundig beten. Aber dann sehen wir ein Zementsilo. Und hören Lärm. Und du siehst plötzlich dein Sturm, deine Situation, deine Diagnose oder was auch immer. Und wenn doch Jesus schon hier im Boot ist und der Allmächtige und vorher noch hat er alle geheilt, weshalb zeigt er jetzt nicht etwas von seiner Allmacht und nimmt uns die Probleme weg, damit wir ein gutes und glückliches Leben führen können? Also, da gibt's schon Stoff zum Nachdenken. Ganz sicher aber freut es Jesus ist immer drin. Jesus ist mit im Boot. Und Max Lucado, ein amerikanischer Pastor, hat einmal gesagt, Gott verspricht nie, dass wir von Leid verschont bleiben. Aber er verspricht die ermutigende Gegenwart des Heiligen Geistes. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Jesus ist da, auch in deinem Sturm. Gehen wir zurück zu den Jüngern. Die Jünger, nun, sie schöpfen bereits Wasser aus dem Boot, aber die Wellen sind derart mächtig, dass als geübte Fischer wissen die, naja, wenn das so weitergeht, dann geht es nicht mehr lange und es ist so viel Wasser im Boot, dass wir entern. Wir kentern. Und das ist in diesem Sturm nicht lustig. Also mit Schwimmen und ich weiß ja gar nicht wohin, es ist, hat abgedunkelt und was auch immer, die kommen an ihre Grenzen, obschon ja das eigentlich ihre Stärke wäre, das Schifffahren. Und sie rufen, Herr, rette uns, wir gehen unter. Die haben sich überlegt, wenn das so weitergeht, haben wir keine Chance. Wir sind machtlos. Und dann haben sie Zweifel bekommen, Herr, du schläfst. Ist es dir denn wirklich egal, was mit uns geschieht? Dass wir dir doch dienen wollen und jetzt geht es uns nicht gut und da ist ein Sturm in meinem Leben. Und du schläfst? Hallo? Und dann haben wir die Festlegung, die Angst, die sagt, wir gehen unter. Da legen sie sich fest. Und dabei auch hier, die Jünger machen alles richtig. Es ist das Einzige, was sie tun können. Natürlich machen die zuerst eigene Anstrengungen und versuchen den Sturm mit eigenen Mitteln zu irgendwie Herr zu werden darüber. Das macht man, das ist alles richtig. Und es ist auch das Beste, dass sie sich dann an Jesus wenden. Das ist das einzig Richtige. Eigentümlich ist nur dabei, dass obschon ein heftiger Sturm tobt und das Wasser hineinschwappt, Jesus sich dann zuerst um ihr Glaubensleben kümmert und nicht zuerst den Sturm stillt. Jesus hilft zuerst einmal ihrem Glauben. Weil der Sturm, der hat nämlich etwas mit deinem Glauben zu tun. Der Sturm hat etwas mit dir zu tun. Es ist nicht zufällig in deinem Leben mal so vorbeigekommen und alle staunen. Da ist Absicht. Da ist ein Gedanke Gottes. Und so hilft Jesus zuerst einmal den Jüngern in ihrem Glauben. Jesus sagt zu ihnen, lesen wir, warum habt ihr Angst, ihr Kleingläubigen? Und jetzt gäbe es doch die einfachste Antwort, ja hallo, schau dich mal um. Hallo Jesus, ist doch offensichtlich, weshalb wir Angst haben. Das meint Jesus nicht. Es kommt diese etwas bedrückende Stelle, ihr Kleingläubigen. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber wenn ich das lese, dann denke ich immer so ein bisschen, also ich wäre doch nicht anders. Sind wir jetzt einfach alle kleingläubig? Was erwartet denn Jesus von uns? Was sollten wir? Mit breiter Glaubensbrust sagen, mir geschieht nichts, der Sturm mag toben, wie er will. Ach, das kommt alles einfach gut. Was erwartet dann Jesus, was wir tun sollten? Dem wollen wir noch ein bisschen nachgehen. Er sagt, ihr Kleingläubigen. Eigentlich sagt er damit aus, hey Freunde, hey Jünger, jetzt in diesem Moment vertraut ihr nur mit einem kleinen Maß. Ein armer, kleiner Glaube. Ihr überlegt bei euch selber, Ihr überlegt von eurer Erfahrung her, von eurem Beruf her geprägt, dass in diesem Sturm, wenn das so weitergeht, das Schiff kentert. Das ist eine Überlegung, die macht ihr aus euch heraus, aber ihr nehmt mich nicht mit hinein. Aber ich bin ja mit im Boot. Und dann zweifelt ihr. Ich nehme jetzt einfach die Stellen, wo im Matthäus-Evangelium dieses Wort Kleingläubiger vorkommt. Wir finden das in Matthäus 16, Vers 8. Da überlegen sie sich bei sich selbst und da haben wir diese Überlegungen. Eine zweite Stelle finden wir in Matthäus 14. Eine bekannte Stelle, als Petrus auf dem Wasser geht und dann plötzlich sieht er die Wellen und der Wind und er beginnt zu sinken. Und dann sagt ihm Jesus, jetzt hast du kleinen Glauben, denn du siehst, was vor Augen ist. Du siehst die Wellen und den Wind. Also Jesus sagt den Jüngern, ihr habt Überlegungen bei euch selbst. Ihr seht, was vor Augen ist und das gibt euch Zweifel und dann legt ihr euch fest aus Angst. Wir gehen unter. Ihr legt euch fest. Und das bindet. Das macht Angst. Der Kleinglaube sieht zuerst und vor allen Dingen auf die Schwierigkeiten. Und in diesen Schwierigkeiten, mit diesem Blick auf unsere Schwierigkeiten, begrenzen wir unseren Glauben, unser Vertrauen in den Herrn. Und Jesus will unserem Glauben helfen. Er ist nicht nur in unserem Boot mit drin im Sturm, er will auch unserem Glauben helfen. Und so sagt er eigentlich indirekt, ihr Kleingläubigen, glaubt doch groß, nicht klein, glaubt groß. In allen Schwierigkeiten ermutigst du uns. 2. Korinther 1, Vers 4. Auch hier, auch im Sturm und auch in deinem ganz persönlichen Sturm erleben. Jesus ist da und will deinen Glauben ermutigen. Glaube groß. Nun, wie können wir groß glauben? Im Gegensatz zum Kleinglauben. Wie können wir groß glauben? Genau dazu dienen die Stürme in deinem und in meinem Leben. Denn wenn Gott uns einfach jeden Sturm aus dem Weg räumt und wir gehen ebenso wie beschrieben auf der Wolke 7 durchs Leben, wo müssten wir dann groß glauben? Genau in dem Sturm lernen wir groß Glauben und Vertrauen. Jakobus 1, Verse 2 und 3. Haltet es für reine Freude, meine Geschwister, wenn ihr in verschiedenartiger Weise ausgeforscht werdet. Ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungszeiten, Stürme, für euren Glauben Standhaftigkeit lernt. Der Glaube wird standhaft und groß durch die Schwierigkeiten, durch den Sturm. Und deshalb schläft Jesus eigentlich aktiv. Er wartet und wartet noch zu. Das könnt ihr. Ihr glaubt richtig. Habt großen Glauben und er wartet und wartet bis den letzten Moment und dann steht er auf und wendet sich an die Jünger. Der Lehrer traut es ihnen zu. Ein ganz schöner Satz dazu. Manchmal erlaubt Gott einen Goliath in deinem Leben, um den David in dir zu finden. Aber wie gehen wir jetzt um? Wir wissen es, die Jünger haben alles richtig gemacht. Wie können wir groß glauben? Was ist groß glauben? Wie gelingt uns das? Nun, die Bibel ist ganz voll von Menschen, die diesen Glauben vorgelebt haben. Natürlich im Kapitel 11 des Hebräerbriefs haben wir so verschiedene Glaubensväter, die uns ihren Glauben beschrieben haben. Da ist zum Beispiel Noah, der eine Arche baut über Jahre. Er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Noah hat etwas gebaut anhand eines Wortes von Gott, obschon seine erlebte Realität eine total andere war. Und das Gleiche bei Mose. Wir lesen, dass Mose das Volk aus Ägypten führte und er fürchtete sich nicht vor dem Pharao, denn er ging entschlossen seinen Weg, weil er den unsichtbaren Gott vor Augen hatte. Unsichtbaren Gott vor Augen. Paradox. Er hat etwas gesehen im Glauben. Und wir stellen fest, Großglauben, das ist ein Blick in Gott hinein, der nicht mit dieser Realität endet, sondern etwas wahrnimmt, was Gottes Wirklichkeit betrifft. Wir nehmen noch ein Beispiel und daran will ich dann etwas bleiben. Das ist das Beispiel Abraham. Jesus hilft jetzt meinem Glauben. Und bei diesem Abraham, wir wissen's, der hatte zwei große Verheißungen. Eines war die Landverheißung, ich will dich ins Land Kanaan bringen, in das gelobte Land, das soll dir gehören. Ich will dir eine große Nachkommenschaft geben. Das war die zweite Verheißung und dann sollst du ein Segen sein. Aber da war also das Land, das hat er eingenommen, das sah er. Diese Verheißung hat sich nach und nach erfüllt. Aber von Nachkommen war keine Aussicht auf Nachkommen. Nachwuchs war nicht da. Und Abraham wird älter und älter. Und er nimmt an sich wahr, also für mich wird es unmöglich. Und seine Frau Sarah, längst über der Zeit. Er überlegt bei sich selbst, ich kann doch keine Kinder mehr zeugen. Ist vorbei. Er beginnt zu zweifeln. Hat Gott wirklich gemeint, ich mache noch Nachkommen? Und er legt sich fest. Er sagt, mich wird mein Diener beerben. Das hat Gott gemeint. 1. Mose 15, Vers 3. Mir hast du keine Nachkommen gegeben und siehe, einer aus meinem Haus wird mein Erbe sein. Überlegungen, dann kommen die Zweifel und dann legt er sich fest, aus Angst. Und jetzt kommt Gott. Und Gott will seinem Glauben helfen. Und Gott nimmt ihn heraus. Spannend. Gott tadelt nicht. Mensch, also Abraham, weshalb vertraust du mir denn nicht? Und ich kann dich doch nicht brauchen, wenn du... Och, Gott ist so geduldig. Er begegnet auch dir in deiner Sturmsituation so liebevoll. Ohne zürnenden Finger, erhobenen Zeigefinger, kommt er dem Abraham entgegen. Und er sagt dem Abraham, komm heraus, blicke zum Himmel hinauf und zähle die Sterne, wenn du kannst. Zuerst einmal führt er Abraham aus den menschlichen Überlegungen heraus. Komm heraus, lass mal dein Überlegen und dein menschliches Denken weg. Vernunft ist gut, aber dann lass meine Möglichkeiten zu. Und dann fordert er ihn auf, richte deinen Glaubensblick nach oben in den Himmel. Und lass mal die Schwierigkeiten weg. Betrachte sie nicht mehr ununterbrochen. Hebe deinen Blick hinauf. Und dann komm hinein in meine Verheißungen. Schau mal, was ich gemacht habe. Beginne mal zu zählen. Das heißt nichts anderes als, zähle mal auf, was ich alles schon gemacht habe. Und Das ist doch spannend. Gott hilft, ohne zu zürnen, ohne beleidigt zu sein, ohne irgendwo in Verlegenheit zu geraten, auch in unseren Stürmen. Aber Gott löst das Problem nicht einfach schwupp und hier stehen jetzt deine 10.000 Nachkommen oder deine 5 tollen Söhne oder Töchter. Nein, das Problem löst Gott nicht einfach so schwupp. Er lässt den Abraham drin. Und er erklärt sich auch dem Abraham nicht. Gott kommt nicht mal zu einem Kaffeestündchen zu Abraham und sagt, lieber Abraham, weißt du, dann mit 99 möchte ich dir dann den Isaak schenken, aber bis dann musst du noch ein bisschen gedulden. Ich will nämlich, dass das ganz unmöglich ist und dass ich dann groß rauskomme. Gott erklärt sich nicht. Auch in deinem Leben wird oft die Situation so sein, dass du irritiert bist und zu Gott schreist und Gott ist da und du machst alles richtig. Aber du hast keine Ahnung, wie. Was macht jetzt Gott? Wie macht er das? Und Gott erklärt sich dir manchmal nicht. Und du hast die Verheißung, ich bin da bis an der Weltende. Aber du weißt nicht, wie das jetzt geht und was das jetzt heißt. Und der Abraham hat die Verheißung, ich will dich zu einer großen Nation machen. Und er hat keine Ahnung, wie. Er hat nur die Zusage. Und jetzt kommt Gott und sagt, komm heraus, blicke hinauf und geh hinein in meine Verheißungen. Und Abraham beginnt. Eins, wow, dieser Stern dort, den hat Gott ja wunderbar gemacht. Der steht ja genau am richtigen Ort. Gott hat ihn mit Namen versehen. Der wird einmal loben und preisen. Und dann ist da noch ein zweiter, der ist ja auch genau richtig, der fällt da nicht runter. Und Abraham beginnt zu zählen. Ich weiß nicht, wie weit er gekommen ist. Aber irgendeinmal wird ihm klar, meine Gedanken, o Gott, sind nicht deine Gedanken. Denn deine Gedanken sind so viel höher. Ich habe keine Ahnung, wie. Aber du bist so groß. Das ist groß glauben. Es Gott zutrauen, auch wenn wir es nicht sehen. Da habe ich so meine Schwierigkeiten, weil der Gelma-Turm, der ist sehr sichtbar bei uns. Und ich versuche mich jetzt darin, groß zu glauben. Ich habe mir schon gewünscht, dass mal so ein FA-18-Flieger irgendwie die falsche Kurve kriegt und naja, aber das wird Gott tun. Was heißt das jetzt für mich? Ich möchte da groß glauben. Ich habe keine Ahnung, was Gott tut, weil die hören nicht auf mit ihrem Lärm. Wird Gott mein Ohr verschließen? Na bitte nicht zu viel davon. Ich habe keine Ahnung, wie. Das überlasse ich Gott. Aber ich will es üben, ihm zuzutrauen, dass Gott auch darin gute Gedanken hat und es gut macht. Wie? Ich weiß es nicht. Vielleicht kann ich es in einem Jahr erzählen. Keine Ahnung. Das Wie wusste Abraham auch nicht. Und es kam viel größer und besser und schöner, als er sich's je gedacht hätte. Aber er begann durch das Heraus, hinauf, hinein, begann er sein Problem an den Ort zu stellen, an den es gehört. Es ist da, es ist sichtbar und damit ist es eigentlich Gott abgelegt. Aber Gott ist ewig und er ist unsichtbar. Abraham vertraute Gott. Abraham traute Gott das zu und das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit an. Glaube ist Beten im Blick auf Gott, nicht auf die Probleme, hat Oswald Chambers einmal gesagt. Und deshalb sagt Paulus, das sehen wir unten die Stelle, deshalb verlieren wir nicht den Mut, Denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not, die kleine Last deines momentanen Sturms und meines Sturms, schafft uns ein überaus großes, ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die nicht, jetzt kommt's, auf das Sichtbare starren, sondern hinein, durch das Sichtbare hindurch in Gottes Wirklichkeit schauen, nach dem Unsichtbaren Ausschau halten. Denn alles, was wir jetzt sehen, alles Sichtbare ist zeitlich und das Unsichtbare ist ewig. So, gehen wir zurück zu unserer Geschichte. Die sitzen ja noch im Boot. Die Geschichte geht weiter. Jesus sagt ihnen, glaubt doch groß. Traut's mir zu. Und dann, im Sturm, im eigenen Unvermögen, zeigt Jesus seine Vollmacht. Dann steht er auf, ganz unspektakulär, und bedroht den Wind und den See. Es wird ganz still. Die Menschen fragen sich voller Staunen, wer ist dieser? Oft ist Sturm Gottes Kulisse für etwas Großes, auch in deinem Leben. Die Menschen werden fragen, das haben ihn mehrere Boote begleitet, die sind mitgefahren, kamen natürlich auch in den Sturm. Und dann plötzlich der Sturm still. Stellt euch jetzt einmal vor, nur hypothetisch, die Jünger hätten diesen Sturm bravourös gemeistert. Die hätten Wasser rausgeschöpft, die hätten die Segel eingezogen, die wären durch den Sturm, heldenhaft durch den Sturm gefahren, am anderen Ufer angekommen. Kein Mensch wäre fragend geworden, wer dieser ist. Kein Mensch. Die hätten alle gedacht, wow, die Jünger, die haben es drauf, gute Fischer. Das wäre ein Hinweis auf den Menschen gewesen, nicht auf Gott. Sturm ist die Kulisse, wo Gott etwas Großes tut. Auch in deinem eigenen Sturm. Und Menschen werden fragend. Nicht, weil die Jünger so souverän durch ihr Leben hindurchgehen. Nicht, weil die Jünger vom Sturm nicht betroffen waren. Überhaupt nicht. Sondern weil Jesus Großes tat. Das ist Großglauben. Ihm zutrauen, dass er in unseren Stürmen Großes tut. Corrie ten Boom, lass uns nicht auf die Stürme um uns herum sehen, sondern auf Jesus. Dann können wir auf den Wellen gehen. So dürfen wir zusammenfassend drei Aussagen für unseren eigenen persönlichen Sturm herausmerken. Erstens, Jesus ist mit an Bord als Herr des Sturms. Auch in deinem Leben ist Jesus mit dabei. Der entzieht sich dir nicht. Zweite Aussage, nun ermutigt er uns im Sturm, ihn zu finden. Nicht die Umstände, nicht die Schuldigen, nicht mein eigenes Versagen. Das ist ja oft so beschämend. Da gehe ich nach Meiringen und will eine Gemeinde gründen und werde dann von einem Gelma-Lärm derart geplagt, dass ich schon fast verzweifle. Statt heldenhaft jetzt da Gemeinde zu bauen, ist man so klein und bedürftig. Und jetzt Jesus suchen. In der Not Jesus suchen. Und dann Glauben stärken. Ihn hineinnehmen. Ihm vertrauen, ohne das Wie zu kennen. Und ob ich auch nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. Aus dem Lied »So nimm denn meine Hände« von Julie Katharina von Hausmann. Wir kommen zum Schluss. Und das darf eine Einladung sein. Die Jünger waren gemeinsam an Bord. Die Jünger haben gemeinsam den Sturm wahrgenommen und sie haben gemeinsam zu Jesus geschrien. Wir dürfen auch gemeinsam hier zusammen sein. Du musst nicht alleine deinen Sturm tragen. Du darfst zu einem Bruder, zu einer Schwester gehen und ihr sagen, du, ich habe Sturm in meinem Leben und ich finde Jesus im Moment nicht. Hilf mir. Und dann darf man gemeinsam Jesus hineinnehmen in die Not, hineinnehmen in den Sturm und ihn finden. Einander helfen, das ist großartig. Und dann darauf vertrauen, dass Gott auch im Sturm Großes tut. Auch in deinem Sturm. Amen.